13 Minuten machen am Ende den Unterschied zwischen Spanien und Deutschland im Nations League Finale. In denen schießt Spanien 3 Tore im Rückspiel in Madrid und damit sind die Spanierinnen wieder mal Nations League Siegerinnen und Deutschland hat dieses Hin- und Rückspiel dann insgesamt verloren. Wir werden jetzt sprechen über beide Partien mit Jana Lange, Anna Dreher und Noah Platschko jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Wir haben jetzt ein Turnier gespielt, was viel Aufschluss gebracht hat über unsere Mentalität, aber eben auch über unser Spiel mit Ball, was ja sehr häufig kritisiert wurde. Da wollen wir den nächsten Schritt gehen. Und diese Schritte kann man nur hintereinander gehen. Und es kann auch mal sein, dass ein Schritt ein bisschen länger braucht als der nächste Schritt. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir diesen Weg gehen, dass wir einen Sinn hinter diesem Weg sehen und dann hoffen wir, dass wir bei der Weltmeisterschaft uns erstmal für die Weltmeisterschaft qualifizieren und dann bei der Weltmeisterschaft eben auch ein gehöriges Wörtchen mitreden können.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr den Rasenfunk gefunden habt. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich grüße diesmal in lokaler Nähe, in der Reihenfolge der lokalen Nähe, Noah Platschko vom Redaktionsnetzwerk Deutschland in Berlin. Noah.
Ja, Max, ich grüße dich und ich grüße auch die anderen beiden, die, sag ich mal, mittendrin statt nur dabei waren, denn ich bin heute in dieser Sendung das, was die deutschen Spielerinnen in der zweiten Halbzeit waren, Begleitschutz.
Ja, das ist doch sehr schön und du hältst auch ähnlich viel Abstand, na wobei, das wäre jetzt ein bisschen arg polemisch, denn die beiden, Anna Dreher unter anderem von der Süddeutschen Zeitung, sitzen in Madrid. Anna, schön, dass du hier bist.
Urlaub, sage ich jetzt natürlich.
Aber wirklich. Und dann ist da noch Jana Lange vom SED. Hallo Jana.
Was soll ich dann jetzt noch sagen, wenn die Anna hier so streberhaft Spanisch spricht? Hallo
zusammen. Aber wirklich. Weißt du, was du uns sagen kannst, Jana, weil du jetzt ja bei beiden Spielen vor Ort warst, so wie Anna auch, dass du mal damit beginnst, die Eindrücke von vor Ort zu schildern und jetzt vor allem dann auch nach Schlusspfiff beim Rückspiel.
Ja, da war noch irgendwie relativ viel Frust dabei, würde ich sagen, was man da wahrgenommen hat. Aber erstaunlich viel Positives dann auch in der Nachbetrachtung direkt nach Abpfiff. Okay. Hatte ich so den Eindruck, dass doch sehr versucht wurde, das Positive sozusagen rauszuziehen und dann vielleicht auch, wenn man so ein bisschen aufs ganze Jahr blickt, und das macht man ja auch immer gerne am Jahresende, wenn das letzte Länderspiel gespielt ist, dass man das war so der Grundtenor, man fühlt sich jetzt trotz dieser 0-3-Niederlage gegen Spanien auf dem richtigen Weg. Und so zum Spiel, jetzt zum Finalrückspiel, war so das Credo, ja, das 0-1 hat uns gekillt, so, wenn man es mal runterbricht. Das, ich glaube, sie sind schon so ein bisschen ins Spiel gegangen mit dem Gedanken, wer das erste Tor macht, gewinnt diesen Titel. Und das hat man, finde ich, auch so ein bisschen gesehen, ohne dass ich jetzt zu weit vorausgreifen will. Aber ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, was wir alle wahrgenommen haben, dass nach dem 0-1 nicht mehr viel passiert ist. Und wie Noah das gerade so schön gesagt hat mit Begleitschutz, das teilweise war.
Mhm. Anna, war das auch dein Eindruck? Und muss man das kritisch sehen und sagen, hier wird vielleicht etwas schön geredet oder wäre das übertrieben?
Das kommt wahrscheinlich auf die eigene Haltung an, die man da einnehmen will. Es gibt ja da die beiden Blickwinkel, entweder zu sagen, wir konnten die Spanierinnen, die immerhin Weltmeister sind und ja auch als das technisch beste Team oder auch individuell am besten besetzte Team gelten, in Kaiserslautern kontrollieren und denen den Spaß am Fußball nehmen und da wirklich wenig zulassen. Also bis auf 15, 20 Minuten nach der Pause haben die Spanierinnen nicht viel zustande gebracht im Hinspiel und hatten Schwierigkeiten, so richtig durchzukommen, sich zu entfalten. Das wirkte recht umständlich und das muss man schon anerkennen. Da haben die Deutschen den Druck aufrechterhalten, kompakt verteidigt, waren gut positioniert. Das war eigentlich schon alles sehr sehr ansehnlich, aber eben auch sehr anstrengend. Und dann ist der Akku im zweiten Spiel jetzt in Madrid nicht mehr so voll gewesen. Und da hat man dann halt den Unterschied gesehen, was passiert, wenn so eine Mannschaft wie die Spanierin dann den Raum bekommen, wenn sie sich entfalten können und dann halt die Gelegenheiten, die Spanierinnen neigen ja auch dazu, sehr viele Torschancen ungenutzt zu lassen, aber dann haben sie schon zugeschlagen und sich, wie es auch Sjoke Nüsken gesagt hat, in so einen Flow gespielt. Und diese zwei Haltungen, die ich jetzt meinte, die erste ist, hey, wir haben es geschafft, die unter Kontrolle zu halten. Naja, und dann fehlt uns halt noch ein bisschen was und dann geht man im zweiten Spiel 0-3 unter. Oder die andere Haltung wäre, was ist der eigene Anspruch? Will man selber wirklich Weltklasse sein? Dann muss man auch genau das abliefern, dann muss man seine Chancen aber auch nutzen. Und wenn es dann ideal verlaufen wäre, dann wären die Deutschen nicht so dafür bestraft worden jetzt im Rückspiel, dass sie im Hinspiel so viel liegen haben lassen. Und das ist, glaube ich, so dieses, ja, diese zwei Pole, die man auch in den Aussagen nach dem Spiel rausgehört hat, die man auch beim Bundestrainer rausgehört hat. Und während die Spielerinnen eher zur ersten Haltung geneigt haben, also zu diesem, hey, das war doch gar nicht schlecht, das war immerhin Spanien und schaut mal, wie wir gespielt haben im ersten Spiel, war der Bundestrainer für mich eher bei Team 2. Also bei, wir haben noch ziemlich viel aufzuholen, wenn wir selber irgendwann mal als Weltklasse gelten wollen.
Hm. Das ist mir auch aufgefallen, Noah. Ich weiß nicht, ob du auch dann das Postmatch-Interview von Christian Wück noch gesehen hast. Da war eben gar keine Spur von jetzt hier irgendwas schönreden, sondern eben eher so, wie Anna es beschreibt. Und zwar sowohl auf einer strukturellen Ebene, wo er eben schon gesagt hat, man hatte Probleme, eine Struktur oder eine klaren, dominanten Fußball zu spielen, vor allem im Rückspiel natürlich, aber auch auf individueller Ebene. Also er hat das wahrscheinlich nicht so gemeint, aber in der Art und Weise, wie er es direkt nacheinander gesagt hat, klang es ein bisschen so, als hätte er über Nicole Anyomi gesprochen, weil er spricht noch an, dass sie eben die große Chance kurz vor der Halbzeit vergibt im Rückspiel und spricht dann eben über das erste Tor von Pina und sagt, naja, das ist halt auch individuell einfach eine Weltklasse, die wir nicht haben. Wie gesagt, ich glaube, er meinte es jetzt nicht direkt zu Nicole Anyomi, zumindest hoffe ich das, weil das wäre dann schon ein bisschen offen. Aber das war so ein bisschen so seine Linie, die er gefahren ist. Wie siehst du es denn, Noah?
Ich glaube, das, was er bezogen auf Nicole Anyomi gesagt hat, war dieser Satz, der muss einfach sitzen. Hm. Ne, ich glaube, das war konkret auf sie bezogen, auf die Riesenchance kurz vor der Pause. Und was diese Szene anging und auch die etlichen Szenen aus dem Hinspiel, war es tatsächlich ein großes Problem der Effizienz auf der deutschen Seite. Weil natürlich wissen wir nicht, wie so ein Finalrückspiel dann abläuft, wenn Deutschland damit im Vorsprung von 2-0 oder 3-0 reingeht. Aber Fakt war eben, dass dieses Spiel bei 0-0 begonnen hat, wie ein Finale auch beginnen sollte, um nochmal Kritik an diesem komischen Modus vielleicht kurz zu äußern. So, was ich dann aber in Summe problematisch fand, dass vor allem die Spielerinnen sehr viel, jetzt was das Rückspiel anging, sehr viel über das Thema, ja, wir müssen unsere Chancen einfach nutzen und das hat die Effizienz gefehlt. Das kannst du ja beim ersten Spiel sagen, aber ich fand, und ich weiß nicht, ob ihr diesen Eindruck im Stadion auch geteilt habt, Deutschland hatte jetzt in diesem Duell nicht wahnsinnig viele Chancen. Klar, diese Anyomi-Nummer. Und dann fand ich, war es eher ein Problem des sauber rausspielens, so die Klarheit in der letzten Aktion zu haben und sich dann auch in eine Position zu bringen, um gefährliche Aktionen zu haben. Ne? Also ich erinnere mich da an eine 4-gegen-3-Situation noch in der ersten Halbzeit, wo Deutschland es einfach deutlich besser ausspielen muss. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was den Bundestrainer ja so gestört hat. Und dass die Spanierinnen, und das meint er dann wahrscheinlich mit der Weltklasse, dass die das in den entscheidenden Situationen dann eben deutlich besser gemacht haben. Und ja, ich sag mal so, während man beim ersten Gegentreffer noch vielleicht so ein bisschen an Katrin Berger in die Pflicht nehmen kann, waren es bei den anderen beiden Gegentreffern einfach das Abwehrverhalten der deutschen Abwehrspielerin oder, sag ich mal, komplettes Verhalten in der Rückwärtsbewegung plus diese individuelle Klasse, weil das waren ja herausragende Tore auch, die Vicky und Pina da geschossen haben. Also ja, ich bin tendenziell eher auch dabei im Bundestrainer und würde auch sagen, wie du es bei der Anmoderation zu den Aussagen von Anna gesagt hast, man muss da aufpassen, dass man da nicht Gefahr läuft, sich das alles zu schön zu reden.
Also das muss man aber vielleicht auch wirklich nochmal einfach ganz klar sagen, wenn man sich die Kader anguckt, dann ist die Lücke groß. Also Deutschland hat es jetzt kollektiv in dem Hinspiel geschafft und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, das muss man auch anerkennen, das war super. Aber individuell, das ist ja, da ist einfach ein großer Unterschied. Und das kann im Kollektiv, hat man ja auch bei der Europameisterschaft gesehen, kann Deutschland das mit den Spielerinnen, die gerade im Kader sind, schaffen. Und das sollte man auch wirklich nicht kleinreden. Aber wenn wir jetzt mal den ganzen Kader durchgehen würden, was ich jetzt nicht mache, keine Sorge, aber da würde Spanien gewinnen, deutlich, wenn man vom Weltklasseniveau spricht. Also das hat jetzt auch niemand irgendwie anders gesagt, aber bei den Aussagen, hatte Jana vorhin ja auch schon beschrieben, von den Spielerinnen, das wirkte schon so im Sinne von, naja, so weit weg war das jetzt nicht. Aber spielerisch, individuell, das ist schon noch weit weg insgesamt. Also sollten wir jetzt wirklich nicht vergessen.
Vor allem finde ich die Frage interessant. Es wurde jetzt sehr, sehr viel über Chancenverwertung gesprochen und vor allem natürlich über das Hinspiel, wo man eben mehr Chancen hatte. Und jetzt beim Rückspiel war das quasi indirekt noch ein Thema, weil ja, mit einem 1:0 hätte dieses Spiel anders verlaufen können. Aber man könnte ja auch argumentieren, und da ist der Modus, den Noah so kritisiert hat, dann ein Vorteil. Dadurch, dass wir quasi gleich zwei Spiele gegeneinander gesehen haben, wird der Faktor Zufall ein bisschen reduziert zumindest. Man könnte ja auch argumentieren, der Unterschied zwischen den beiden war ja vielleicht eher die Defensivleistung. Die Spanierinnen gehen ohne Gegentor durch das Halbfinale gegen Schweden und jetzt durch das Finale gegen Deutschland durch und haben ja auch das Mehr an Chancen jetzt im Rückspiel gehabt. Und vielleicht war ja Spanien gar nicht so viel besser in der Chancenverwertung. Sie hatten nur im Rückspiel mehr Chancen und haben die dann auch genutzt. Und das war etwas, über das habe ich jetzt im Nachhinein nachgedacht. Und ein bisschen, Anna, hast du es ja auch schon angedeutet. Klar ist eine Rebecca Knaack jetzt nicht vergleichbar mit einer Paredes oder mit einer Mapi León, obwohl die auch einige Probleme hatte. Jetzt in den beiden Spielen hat man gesehen, ist noch so ein bisschen rostig, muss wieder, glaube ich, wieder so zurückfinden in diese alte Struktur. Und auch Janina Minge mit klaren Fehlern, wie wir es dann vor dem 0:3 zum Beispiel gesehen haben. Aber auch das Zustandekommen vom 0:1 zum Beispiel, da ist es jemand wie Julia Gwin, ehrlicherweise, die nicht in vollem Tempo den Lauf mitmacht von Claudia Pina. Dann muss Knaack eine Entscheidung treffen. Also der Ball wird dann gespielt auf Mariona, die nimmt ihn an im Strafraum. Und man sieht genau, Knaack hat Angst, dass sie aufdreht. Deswegen geht sie nochmal kurz einen Schritt zurück und dann erst drauf. Da hat Mariona schon abgelegt. Schwierige Situation. Und dann kann aber Pina auch deswegen so freistehend schießen, weil eben einfach Julia Gwin diesen Lauf nicht mitgemacht hat. Und ich verstehe natürlich, dass Julia Gwin wahnsinnig viele Minuten schon gespielt hat und sie kommt aus einer langwierigen Verletzung und so weiter und so fort. Das ist erklärbar, aber ich glaube, auf der Rechtsverteidigerin-Position hätten wir jetzt ja nicht mit Qualität argumentiert, hätten nicht gesagt, da ist Deutschland klar schlechter als Spanien. Ich glaube, es ist insgesamt einfach die defensive Leistung gewesen, die sich hier unterschieden hat. Und das fand ich so interessant, eben bei dem Fokus auf die Offensive, dass das eigentlich so ein bisschen untergegangen ist. Jana, kannst du mit solchen Überlegungen was anfangen?
Jein, klares Jein. Meintest du das jetzt gezielt aufs Rückspiel bezogen oder auf beide Spiele?
Auf beide Spiele. Ich finde, in beide Spielen hat man es gesehen, aber im Rückspiel natürlich viel deutlicher, weil da hatte Spanien auch in der ersten Hälfte ja schon sehr, sehr gute Chancen, die es nicht genutzt hat.
Wie viele Chancen hatte Deutschland im ersten Spiel? Hat von 19 geschrieben oder so, ne?
Also, es waren 17 Schüsse.
Das waren jetzt nicht die Großchancen, aber ich glaube, genau. 19:9 war bei der UEFA.
Bei den Torschüssen, okay. Ja, aber das zeigt ja irgendwie auch schon, dass das von der Defensivleistung vielleicht bei Spanien eigentlich nicht so war, wie sie sich das selber vorgestellt hätten. Von daher würde ich es jetzt im Hinspiel ein bisschen kritischer sehen. Da war ich tatsächlich, aber gut, das war ja irgendwie, ja, ich will nicht sagen Kollektivversagen, aber das war ja insgesamt irgendwie nicht das Spanien, das wir alle so erwartet hatten. Und Deutschland hat natürlich sehr viel investiert für das, was dann auch dabei herumgekommen ist, und hat zu wenig mitgenommen. Das hatten wir ja schon besprochen. Und deswegen würde ich das mit der Abwehrleistung jetzt im ersten Spiel nicht unbedingt unterschreiben. Aber klar, im zweiten Spiel, ich finde, es ist einfach eine wahnsinnige Cleverness und Coolness grundsätzlich bei Spanien. Und die hat Deutschland nicht. Das können sie vielleicht auch noch nicht haben, weil diese Mannschaft irgendwie in dem Prozess noch nicht da ist, wo Spanien halt sich mittlerweile hinentwickelt hat. Dafür ist zu viel probiert worden oder musste auch zu viel probiert werden in den letzten Monaten. Es ist einfach, steht an einer anderen Stelle. Und ich finde, das sind so Sachen, die sind für mich, die hängen da für mich mit der Abwehrarbeit und mit der Abwehrleistung grundsätzlich irgendwie zusammen, weil ich finde, man hat irgendwie mit ja diesen, also die nervöse Anfangsphase bei Deutschland, da hat, fand ich, hat man Fehler gesehen und dann hat man quasi mit den schwindenden Kräften auch mehr gesehen, dass da diese Fehlpässe passiert sind und dass du quasi mehr eingeladen hast, als du es jetzt im Hinspiel getan hast. Und das ist, glaube ich, was dann darauf reagiert Spanien dann, glaube ich, auch. Ich glaube, das ist so der Funke, den sie dann brauchen, wenn sie merken, okay, das ist wie beim Boxen, sie fangen an zu schwanken und dann kommt der Leberhaken so ungefähr. Also dann drehen sie halt so richtig auf und das ist halt eine Qualität. Und das finde ich fast spannender, als zu sagen, dass die Abwehrleistung an sich von Spanien mich überzeugt hätte, weil das hat sie halt über die gesamte Spieldauer gesehen nicht unbedingt. Klar, im Hinspiel muss man sagen, sie haben Deutschland zumindest, was so in die gefährliche Zone anging, weitgehend unter Kontrolle gehabt. Aber mich diese anderen Sachen beschäftigen mich irgendwie so ein bisschen mehr grundsätzlich. Und mir klingt irgendwie auch gerade noch im Ohr, wie Christian Wück auf der Pressekonferenz dann gesagt hat, dass sie auch athletisch an ihre Grenzen gestoßen sind. Also dann war es einmal dieser Knackpunkt, so von wegen, okay, dann liegst du 0-1 zurück. Aber wahrscheinlich hat auch jede Spielerin so ein bisschen gemerkt, so, oh shit, jetzt müssten wir eigentlich nochmal Gas geben und irgendwie geht's nicht. Ne? Und dann machst du halt mehr Fehler durch die Müdigkeit. Du stehst nicht mehr da, wo du stehen solltest, weil irgendwie dann bist du ein, zwei Schritte zu spät. Ich finde, das ist vielleicht so diese Abwärtsspirale, die so ein bisschen das deutsche Auftreten vielleicht besser erklärt als die spanische Abwehr. Leistung, aber ihr könnt mich gerne auch vom Gegenteil überzeugen.
Anna hat gerade schon sehr genickt, also was eben diese Physis am Ende des Spiels anging, jetzt im Rückspiel. Aber das ist ja durchaus ein erstaunlicher Befund aus zwei Gründen. Also zum einen, weil deutsche Teams bei den Frauen sich vor allem über Physis sehr lange definiert haben. Und zum anderen, weil es ja auch keine Wechsel gab. Und das ist natürlich erklärbar vor dem Hintergrund, dass das Hinspiel gut war, aber komplett überraschend kann es einen ja auch nicht, weil eben, ich habe es ja schon gesagt, manche Spielerinnen wie Minge und Gwin zum Beispiel einfach sehr, sehr viele Minuten schon in den Beinen haben. Da hätte man ja vielleicht auch dann vor diesem Hintergrund ein bisschen früher wechseln können. Ich weiß nicht, bin ich dazu kritisch, Anne?
Ach, ich konnte das schon nachvollziehen, dass Christian Wück das so funktioniert hat, weil du hast ja letztendlich dann die Mannschaft auf dem Platz, die dieses Selbstvertrauen aus dem Hinspiel hat. Und ich glaube, diese frische Ladung an Selbstbewusstsein, die war schon groß und die war schon wichtig auch so grundsätzlich. Dass das jetzt nicht aufgegangen ist, wissen wir jetzt. Aber so von der Herangehensweise konnte ich das total nachvollziehen. Weil wieso was ändern, was so gut funktioniert hat und was sich ja auch wieder ein bisschen hätte einruckeln können sozusagen. Und auf der einen Position, es tut mir jetzt leid, dass ich die so raushebe, aber auf der einen Position, auf der man hätte wechseln müssen, die Sturmspitze, da war halt jetzt nicht die Lea Schüller, die Giovanna Hoffmann, die Alexandra Popp, habe ich in manchen Momenten auch gedacht. Die waren halt nicht da. Und das war so die offensichtlichste Problemstelle in dem Spiel, fand ich jetzt mal abgesehen von den Fehlpässen und Ballverlusten, die wir jetzt schon angesprochen haben, aber diese zwei Riesenchancen, die erste, die knapp am Pfosten vorbeigeht und die zweite kurz nach der Pause, wo Anyomi den Ball nicht direkt zum Tor versucht zu bringen, sondern erst nochmal annehmen will und dann verspringt er ihr und dann ist die Chance futsch. Das waren einfach sehr markante Szenen in diesem Spiel, die entscheidend gewesen wären, glaube ich. Aber ja, falls du deinen Einwand jetzt noch weißt, bring ihn gerne.
Es ist ein ganz schwieriges Argument, was ich jetzt mache, weil ich will mit Julia Gwin argumentieren und ich weiß, dass du Julia Gwin nicht rausnehmen kannst aus verschiedenen Gründen. Sie ist Kapitänin und sie ist eine der besten Spielerinnen, aber wenn man sich das Hinspiel, und ich habe mir das nämlich nochmal angeguckt, dann ein zweites Mal und habe ich eben versucht darauf zu achten, was hat dann defensiv nicht gepasst, da muss man leider sagen, schon im Hinspiel hatte Julia Gwin da einige Probleme. Es zeigt sich auch in den Statistiken, sie hat im Hinspiel 4 von 11 Duellen am Boden gewonnen. Das ist keine gute Quote. Im Rückspiel hat sie kein einziges Duell am Boden gewonnen, hat allerdings auch nur zwei führen müssen. Und auf der anderen Seite war Franziska Kett nämlich in beiden Spielen deutlich besser. Die war bei 9 von 13 im Hinspiel und bei 6 von 8 gewonnenen im Rückspiel. Und das war nämlich auch das, was mir aufgefallen ist. Deswegen habe ich dann nochmal auch auf die Statistiken geguckt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, Kett macht wirklich eine gute Partie. Die hat oft ihrer Gegenspielerin den Ball nochmal vom Fuß geklaut und konnte den Angriff einleiten. Und bei Julia Gwynn ist mir schon im Hinspiel aufgefallen, dass sie keinen, ja, also defensiv nicht den besten Tag hatte. Ich weiß aber natürlich sowohl, also da muss man sich nur die Kadernominierung angucken, wer hätte spielen sollen, er hätte Kett rüberschieben müssen und Linda auf die andere Seite. Das macht er natürlich nicht. Und ich will jetzt auch nicht sagen, Mensch, Herr Wück, das hätten sie machen müssen, weil ist ja Quatsch. Aber ich finde, ein bisschen angedeutet hat sich das schon, dass du eben bei manchen Spielerinnen gesehen hast, sind vielleicht ein bisschen müde oder im Fall von der Sjoke Nüsken zum Beispiel, da glaube ich auch zu erkennen, dass man hin und wieder sieht, dass sie eben noch nicht so viel Spielpraxis in dieser Saison aufgrund ihrer Situation bei Chelsea sammeln konnte. Und das hast du im Rückspiel, finde ich, auch sehr deutlich gesehen bei manchen Aktionen, wo sie einfach die Gegenspielerin in ihrem Rücken verliert. Also irgendwann ist Pina immer dann, wenn Nüsken rausgeschoben ist, ist Pina genau hinter sie gegangen und hat über eine Dritte den Ball bekommen. Das haben sie einfach sehr gut ausgespielt.
Gerade was Jürgen Nüsken angeht, und ich glaube, wer diesen Podcast hier verfolgt, der weiß, dass ich eigentlich ein Riesenfan von ihr bin und auch von ihrer Spielweise und von ihren Diagonalbällen. Aber und auch, keine Ahnung, wenn du jetzt diesen Vergleich nimmst, ich fand im Hinspiel die Doppel-6 mit Elisa Sens und Jürgen Nüsken, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und ich fand es auch in dem Rückspiel jetzt in der ersten Halbzeit eigentlich eine ordentliche Partie. Deswegen würde ich dieses Rückspiel von Madrid wirklich auch ein bisschen zweigeteilt sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine persönliche Wahrnehmung jetzt ist, die ich hatte, aber ich würde auch sagen, das, was du über Sjoke Nüsken gesagt hast in der zweiten Halbzeit, gerade beim 0:2, da hast du wirklich das Gefühl, okay, der Tank ist komplett leer und sie lässt da ja Vicky auch einfach passieren und durch die deutschen Abwehrreihen spazieren, sodass sie dann zum 2:0 vollenden kann. Da würde ich dir insofern recht geben. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich kann jetzt, du hast es mehr oder weniger schon beantwortet, das Problem mit Julia Gwynn. Eine Carlotta Wamser wäre ja eine Alternative gewesen, die da rechts gespielt hätte. Die war eben auch nicht da. Von dem her war das keine Option für den Bundestrainer. Ja, ich fänd's, also ich fand's eher problematisch, und da komme ich nochmal zu dem zurück, was sie vorher gesagt hat, dass Deutschland gerade in der ersten Halbzeit so eine gewisse Klarheit im vorletzten Pass hat vermissen lassen, ne? Und das hat sich auch am Anfang der zweiten Halbzeit dann herauskristallisiert, weil du hattest immer wieder Situationen, da haben die Spanierinnen, finde ich, selber ein halbgares Pressing gespielt, ne? Da würde ich auch Jana recht geben. Ich fand die da, was die Abwehr, die Arbeit gegen den Ball anging, überhaupt nicht so gut. Und dann hattest du eben so Situationen, wo Deutschland dann aufdrehen könnte, auch in Person einer Sjoke Nüsken, die dann einfach 60 Meter Wiese vor sich hat. Ich hätte dich gern mal sehen, Max, wie du reden würdest, wenn eine spanische Spielerin 60 Meter durchs Mittelfeld laufen würde, und ob du dann, wie du dann die deutsche Mannschaft auseinandernehmen würdest, wie die sich defensiv verhält, ne? Und genauso gab's diese Situation heute auch, in der ersten Halbzeit hauptsächlich. Und dann, fand ich, haben es die Spanierinnen eigentlich ganz clever gemacht, weil dann haben sie ihre Stärke voll ausgespielt, dass sie einfach den Ball haben laufen lassen, ne? Dass sie da, auch wenn es noch ein, zwei Situationen gab, dass sie dann versucht haben, okay, da Ruhe reinzubekommen und dann vielleicht möglicherweise auch Deutschland einfach ein bisschen müde zu spielen. Und dann passiert eben genau sowas wie vor dem 0:1, dass eine Julia Gwynn diesen einen Laufweg möglicherweise nicht mehr mitmacht, eine Sjoke Nüsken den Lauf nicht mitmacht beim 0:2 und eine Janina Minge war es, glaube ich, so einen katastrophalen Fehlpass spielt. Und das ist dann auch, sage ich mal, eine gute Trainerleistung. Wir wissen jetzt nicht, was die Ansprache war der Spanierin. Aber ich fand, sie waren im zweiten Durchgang irgendwie recht abgeklärt und haben so den Eindruck vermittelt, okay, das wird heute nur über uns gehen. Und dementsprechend war das dann auch ein hochverdienter Sieg. Sorry, ich war jetzt so ein bisschen im Redefluss, aber ich wollte einfach nochmal so meine Eindrücke da verdeutlichen.
Also es gab einen kleinen Unterschied im Spielaufbau. Das war klar erkennbar. Anfang der zweiten Hälfte viel, viel mehr lange Bälle im Spielaufbau von Spanien in die vorderste Linie. Und da haben sie dann auch die zweiten Bälle öfter gewonnen. Das wiederum war ja in der guten Phase in der ersten Hälfte das, was Deutschland quasi zu Kontrolle gebracht hat. Dass da einfach fast jeder zweite Ball bei Deutschland war. Und deswegen konnten die sich so ein bisschen festsetzen in der gegnerischen Hälfte. Das ist dann Spanien in der zweiten Hälfte gelungen. Und dann waren sie eben schon da, wo sie oft vorher nicht hingekommen sind. Und wo sie vor allem im Hinspiel nicht hingekommen sind. Also vielleicht war das auch eine Konsequenz daraus, dass sie im Hinspiel schon sehr deutlich aufgezeigt bekommen haben, wenn sie gut gepresst werden, mutig gepresst werden von einem Team, wo jede mitmacht, dann hat Spanien in der aktuellen Verfassung Probleme, ins Angriffsdrittel zu kommen. Das war ja das, was das Hinspiel so gut gemacht hat aus deutscher Sicht. Und vielleicht haben sie auch darauf reagiert. Ich fand, in der Anfang der zweiten Hälfte ist mir das aufgefallen, dass es eben viele lange Bälle gab und dann waren sie da, wo sie Deutschland haben wollten und konnten sie auch ein bisschen müde spielen. Ich weiß nicht, Jana, wie war denn dein Eindruck im Stadion, wenn wir eben darüber sprechen, was Spanien dann besser gemacht hat oder geändert hat in der zweiten Hälfte?
Ich wollte noch mal ganz kurz zur Gewinnthematik vielleicht noch was aufmachen, Seitenarm von der Diskussion. Ich hatte insgesamt den Eindruck, dass Selina Cerci sich ein wenig schwer getan hat vor Gwin. Und ich glaube, das führt vielleicht auch nicht unbedingt dazu, dass Gwin ihre absolute Topform zeigen kann. Insgesamt fand ich, das deutsche Spiel war schon recht linkslastig. Also lief doch sehr viel über die Kett- und Bühlseite, wenn's mal nach vorne ging. Und also Selina Cerci irgendwie so richtig auf der Position scheint sie sich nicht zurechtzufinden, meiner Meinung nach. Und halt dieses Pärchen aus Gwin und Cerci, das hat für mich jetzt irgendwie auch nicht so richtig geklickt. Also ich verstehe, warum Christian Wück das macht, weil er Cerci gerne spielen lassen möchte. Und das ist halt quasi, wenn er sie nicht gerne vorne in der Spitze spielen lassen will, dann bleibt ja eigentlich fast gar nichts mehr. Dann muss sie ja da spielen. Und irgendwie das passt für mich irgendwie noch nicht. Und das finde ich, gehört so ein bisschen noch in die Gewinnthematik zumindest, vielleicht ein bisschen hinein, dass da die Abstimmung nicht so richtig super funktioniert hat vielleicht.
Ist ein fantastischer Spanien. Punkt. Ich möchte es nochmal unterstreichen. Selina Cerci hatte im Hinspiel 2 defensive Aktionen und im Rückspiel 1 defensive Aktion. Und das ist quasi alles, was mit Defensive gewonnen ist. Tackling, abgefangener Pass, gewonnener Zweikampf, Defensiv-Zweikampf und so weiter und so fort. Also das ist ein guter Punkt. Das ordnet die Quinzahlen wirklich nochmal anders ein. Danke.
Ja, also du hast, gut, dass du das mit Zahlen untermauern kannst, die hatte ich jetzt nicht, aber ich hatte halt wirklich teilweise das Gefühl, dass ich sie minutenlang eigentlich gar nicht gesehen habe auf dem Platz. Also dass ich wirklich vergessen habe, dass sie da ist. Und das kann ja nur auch dann mit Positionierungsproblemen und so zu tun haben, dass sie halt irgendwie nicht so richtig ins Spiel eingebunden wird und so weiter. Und das war auf jeden Fall noch ein Teil, der mir sehr aufgefallen ist. Zurück zur Frage Spanien. Ja gut, ich hatte das ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Also in der Phase, wenn Deutschland halt merklich nachlässt, ich hatte mich sowieso gefragt, warum sie das nicht häufiger probieren, mal mit diesem langen Ball und dann auf die zweiten Bälle zu gehen, auch schon im Hinspiel. Das hat man ansatzweise manchmal so gesehen. Ja, also ich glaube, sie waren dann einfach insgesamt kaltschnäuziger. Also sie haben dann gesehen, wo sie reinstoßen können, wo die wunden Punkte sind und dass Deutschland sozusagen nicht mehr auf dem Gaspedal steht und sich dann dadurch einfach mutiger nach vorne gespielt und dann hatten sie ja einfach den Platz. Also ich meine, das war ja sehr offensichtlich, dass da bei den Toren sehr, sehr viel Raum war zum Abschließen und dann kommt natürlich die schon angesprochene Weltklasse sozusagen hinzu, die das dann krönt, aber sie haben sich einfach sehr gut aus dieser nicht mehr so festen Umklammerung rausspielen können, meiner Meinung nach, und haben im Prinzip genau das gemacht, was sie tun mussten und das dann auch zu Ende gebracht, endlich. Also in der ersten Hälfte haben wir schon drüber gesprochen, da hatten sie ja noch nicht so die Durchschlagskraft und dann fehlte die Präzision hier und da und dann haben sie sich offensichtlich auch befeuert von einer sehr, sehr, sehr intensiven Atmosphäre. Das nochmal so kurz da als Nebeninfo, das habt ihr sicherlich am Fernseher alle auch gehört. Aber das war schon erstaunlich. Also da war schon echt viel von den Rängen. Also die haben das dann auch selber so, glaube ich, dann gemerkt, so vom Publikum her. Und ich glaube, sie wurden ja auch teilweise animiert dann von den Spielerinnen, die dann irgendwie nochmal so einen Push brauchten, um das dann sozusagen über die Ziellinie zu bringen. Ich glaube, das waren so die Kernpunkte, um ohne das jetzt so komplett detailliert aufzudröseln im spanischen Spiel.
Aber ich hätte auch gesagt, dass so diese Freiräume, das habe ich zwischendurch gedacht, so Wahnsinn im Hinspiel, wären in der und der Situation, da gab es ein paar im Spiel, direkt schon 4 oder 3 deutsche Spielerinnen an der Spanierin mit dem Ball gewesen. Mhm. Das hat man auch ganz schön auf den Fotos gesehen, später von den Agenturen oder von den freien Fotografen auch. Das gab einige Bilder, wo die Putellas oder wen auch immer man nimmt und dann waren aber 3, 4 Deutsche direkt drumrum. Und dadurch, dass jetzt auch nach Aussage ja des Bundestrainers, die Energie nicht mehr da war, um so drauf zu gehen und auch immer die Zweikämpfe so konsequent durchzuziehen, hatten die Spanierinnen ja auch viel mehr Freiheiten, viel mehr Möglichkeiten, wenn du unbedingt bist und auch mehr Räume hast, weil die Deutschen auch bei den anderen Spielerinnen, die jetzt nicht am Ball waren, nicht so drankleben konnten. Das war ja ein ganz anderes Spiel. Also sie konnten es ja völlig anders aufziehen, auch den Ball laufen lassen. Das Kurzpassspiel haben wir jetzt ja vorhin auch schon angesprochen, das lief wieder alles viel mehr. Also Spanien war einfach wieder viel mehr Spanien als im Hinspiel, weil sie im Hinspiel die Möglichkeiten nicht bekommen hatten. Und da, finde ich, hat man dann immer mehr und natürlich auch extrem dann nach dem 1-0 gemerkt, dass so mit jeder Minute, wo die Deutschen viel weniger zum Zuge kamen, auch, haben wir ja auch schon gesagt, einfach diese Chancenquantität überhaupt nicht zustande gekriegt haben, da ist immer mehr so das Kopfkino, glaube ich, losgegangen. So, oh Mann, hätten wir doch, also so habe ich mir das vorgestellt, dass dann irgendwie immer mehr dieser Gedanke rein, hätten wir doch im Hinspiel. Da waren wir so gut, wieso haben wir die Chance nicht gemacht? Jetzt kommen wir nicht mehr dazu und verdammt, wieder der Ball ist weg.
Sie haben wirklich gedacht, wer das erste Tor macht, gewinnt. Was du gesagt hast.
Ich glaube das auch. Mhm. Ja, also das war schon irgendwie so. Und wenn du natürlich... Du kannst natürlich in der Vorbereitung auf das Spiel, das ist natürlich gut, wenn du deine Spielerin motivieren willst, die so viele Chancen im ersten Spiel hatten, sagst du, komm, und heute macht das erste Tor und dann sind wir durch. Aber wenn dann halt die Gegnerin das erste Tor macht, dann hast du den eigentlich positiven Gedanken komplett gegen dich gedreht. Und die Spanierinnen sind ja dann, also das hast du wirklich gemerkt, die wussten, wir sind gut drauf. Die hatten sich schon in der Mixed Zone und auch die Trainerin nach Kaiserslautern haben die dort schon gesagt, Metropolitano wird entscheiden und das wird unser Spiel. Schon danach direkt haben die das gesagt. Und das war so. Und die sind mit dem Mindset rein und deren Selbstbewusstsein hat sich immer weiter aufgebaut und das der Deutschen ist immer weiter geschrumpft.
Und das war natürlich auch psychologisch auch sehr wertvoll für sie, dass sie quasi, da kam der erste deutsche Wechsel mit Zikai und Martinez und du dachtest, wahrscheinlich hat die deutsche Mannschaft gedacht, so okay, frische Kräfte, jetzt können wir nochmal Impulse setzen und quasi direkt danach fällt das 2-0 und das ist natürlich dann auch wirklich wieder so ein, ja, so ein Moment, da ist halt auch wirklich schwer, dich dann in der Atmosphäre und der Situation, in der du dich befindest, dann noch den Glauben daran zu entwickeln, dass du jetzt irgendwie trotzdem nochmal zurückschlagen kannst und irgendwie, ja, wie oft willst du dich wie Houdini da irgendwie nochmal irgendwas rauszaubern, also das, es ist zwar irgendwie eine schlechte Herangehensweise, eigentlich zu sagen, das erste Tor entscheidet und dann, wenn du es halt nicht selber machst, dann gibst du quasi schon auf. Aber ja, der Impuls, der dann kommen sollte, ist halt einfach komplett verpufft und das war dann war halt klar, das war jetzt der K.O.
Aber das fand ich interessant, weil so gefühlt war das kollektiv klar. Also so gefühlt war nach dem 0-2 dem ganzen Stadion klar, das sitzt durch.
Aber das hat ja auch, glaube ich, einen Hintergrund, den ich jetzt nämlich auch gerne besprechen würde. Ich wollte nämlich quasi den Unterschied aufmachen zu Spaniens Offensivspiel, zu Deutschlands Offensivspiel. Und zwar mit der Prämisse, wir haben ja gesehen, auch Spanien hat jetzt nicht 2 herausragend gute Spiele gemacht, aber sie haben eben in einem Spiel dann Dinge dann doch besser gemacht. Weil wir haben ja im Intro gehört, dass es auch viel jetzt um Ballbesitz gehen soll. Also 2 Elemente sind ganz wichtig, um Chancen herauszuspielen für Deutschland. Das eine hat funktioniert, nämlich hohes, mutiges Pressing und dann eben die Gegnerin zu Fehlern zwingen oder auch einfach selbst schlauer und besser sein als die Gegnerin und daraus dann mit einer guten Feldposition sich Chancen zu erspielen. So würde ich die Chancen in der ersten Partie summa summarum zusammenfassen. Und der zweite Aspekt ist ja aber, wenn du zum Beispiel mal in Rückstand liegst, was machst du denn dann? Also kannst du dann nochmal etwas verändern? Kannst du nochmal anders anpressen? Ich meine, Spanien hat mit Katakoi immer gewartet, bis Deutschland anläuft. Lustigerweise hat sie dann aber die Geduld verloren und hat immer ausgespielt, obwohl sie nicht angelaufen wurde. In Kaiserslautern war sie noch ein bisschen, da hatte sie noch mehr Durchhaltevermögen, wurde ja auch fröhlich dafür ausgepfiffen, aber ist es ja völlig legitim, einfach mit dem Ball am Fuß zu warten, bis sich mal was tut bei der Gegnerin und dann kann man nämlich versuchen, in die Bewegung rein das Pressing zu umspielen. Und das hat sie ja nach dem 1-0 aus spanischer Sicht auch gemacht. Und Deutschland hat aber weiter gewartet. Dabei konnte da Deutschland nicht mehr warten. Und da, Noah, habe ich mich wirklich gewundert, dass es da keinen Plan B gab oder sie es nicht in der Lage waren, es umzusetzen bei Rückstand. Weil dann war ja klar, Deutschland muss jetzt kommen. Und ich glaube, daher kommt nämlich auch diese Selbstgewissheit im Stadion und ehrlicherweise am Bildschirm auch, dass man mit dem 0-2 gedacht hat, na gut, jetzt ist es vorbei. Weil Deutschland eben gar nicht so wirklich wieder reingekommen ist in diese Partie.
Total. Also du hattest ja wirklich das Gefühl, okay, sie überkommt so eine gewisse Trägheit, ne? Also dass mit jeder Aktion die Orientierung eigentlich eher in Richtung Defensive geht und wir müssen gucken, wir müssen uns überlegen, okay, wir müssen das jetzt irgendwie verteidigen. Und du hast dich eben gefragt, was wollt ihr verteidigen? So, ihr müsst einfach komplett in diesen Angriffsmodus schalten eigentlich. Und ja, die Gründe, warum diese Überzeugung möglicherweise nicht da war, in der Lage zu sein, genau das zu tun, die kann ich dir leider jetzt an der Stelle auch nicht geben. Ich fand es halt, ne, dass, so wie es Jana schon angesprochen hat, halt so ein Wechsel, so ein Impuls von außen natürlich was bewegen kann. Aber wenn dann die Gegnerinnen genau da reinstechen und du genau in diesem Moment, wo du eigentlich denkst, okay, jetzt kommt vielleicht nochmal die frische Kräfte, jetzt kommen nochmal frische Kräfte, jetzt kommt auch nochmal ein neuer Impuls. Wenn dann der Gegner so eiskalt zuschlägt, wie es dann die Spanierinnen gemacht haben, dass das dir dann wiederum einen psychologischen Knacks verpasst hat, der dir auch die physische Energie dann fehlen lässt, da nochmal ein Aufbäumen zu starten. Ich glaube wirklich, dass das dann natürlich war der Tank in einer gewissen Art und Weise leer. Aber ich glaube, dass der Tank einfach auch im Kopf leer war. So, und ich glaube, es war, ich weiß gerade nicht, ob es Clara Bühl oder Franziska Kett war, die in dem Aftermatch-Interview im ZDF auch noch gesagt haben, okay, sie sind halt eben auch eine relativ junge Mannschaft und das, ja, so ein Spiel sie auch weiterbringen wird und solche Konstellationen einfach auch möglicherweise bei einer Weltmeisterschaft dann etwas sein wird, wo man sich an so ein Spiel zurück erinnern kann und genau weiß, okay, da müssen wir einfach mit allem, was wir haben, den Turnaround im Kopf schaffen und zu sagen, okay, wir müssen da aktiv draufgehen. Und klar, weißt du, manchmal sind es vielleicht vor allem gegen so einen Weltklasse-Gegner wie Spanien einfach nur so Nuancen, wo du halt schon auf dem Platz durch die Körpersprache, durch das Stadion, durch andere Faktoren einfach gezeigt bekommst, das wird jetzt brutal schwer, wenn wir nicht mehr diesen einen extra Meter gehen. Und ich glaube, das hat sich irgendwie manifestiert und das wäre jetzt so meine Erklärung, warum das nicht geklappt hat. Warum, ob es da jetzt keinen Plan B gegeben hat oder warum die Mannschaft das nicht, ich weiß nicht, ob Christian Wück dazu noch was auf der Pressekonferenz gesagt hat, die habe ich jetzt nicht gucken können, aber ja, in seinem Aftermatch-Interview war es eher so die Erklärung, okay, der Tank war leer.
Offenbar hat er das, nö, auch
das
auf war, der
das, ja, genau, das hat er jetzt nicht großartig anders dargestellt dann in der Pressekonferenz, also das hat er nicht in irgendeiner Form vertieft. Aber wenn wir vielleicht schon mal so ein bisschen bilanzieren wollen, finde ich, kann man durchaus feststellen, jetzt auch das Halbfinale vielleicht mit reingenommen. Man sieht ja, dass die Mannschaft weiter ist in der Entwicklung auf jeden Fall. Also da ist immer noch Luft nach oben und es ist weit weg von perfekt oder da, wo man mal hin will. Aber so für den Moment und mit dem Spielerinnenpool, den Christian Wück zur Verfügung stehen hatte in den vier Spielen zum Jahresende hin, finde ich, kann man schon sehen, dass die Mannschaft, glaube ich, besser verstanden hat, diese Balance besser zu finden, die vielleicht bei der EM hier und da noch sichtbar gefehlt hat. Also da war ja vielleicht einiges noch nicht so gut abgestimmt und ja, dann die Spiele in Unterzahl und so, das war ja auch alles ein bisschen schwer zu bewerten im Nachgang, aber ich würde schon sagen, dass man sich in einer Entwicklung weiter wähnen darf. Also das würde ich schon unterschreiben. Ob das, wie der Tenor halt hieß, dass das ja so die richtige Richtung ist grundsätzlich, das finde ich noch ein bisschen zu früh zu sagen, so aufs große Ganze zu betrachten, weil im Moment sind wir halt irgendwie an einem Punkt, wo man das Gefühl hat, dass es ein sehr, sehr kräftezehrender Fußball ist, den sie versuchen zu spielen. Und da wirst du immer das Problem haben der endlichen Kräfte sozusagen. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie da die Entwicklung weitergehen soll. Weil im Prinzip brauchst du ja letzten Endes mehr als das, weil an schlechten Tagen fruchtet es halt nicht. Wir haben es ja, wie gesagt, im Hinspiel gesehen, ne? Also da ist der Matchplan ja eigentlich soweit aufgegangen, aber sie haben sich halt, haben es nicht in Tore ummünzen können. Und dann ist es halt im Prinzip, wenn wir jetzt mal auf K.O.-Spiele und so gucken, ist es ja eigentlich wertlos, wenn du diesen Fußball spielst und du kannst ihn nicht. Du hast nichts hinter nichts Zählbares sozusagen in der Hand. Von daher, da bin ich noch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und sonst wirkt das manchmal so ein bisschen wie so eine Momentaufnahme. Und im nächsten Spiel hat man dann wieder neue Fragen, die sich so ein bisschen auftun. Aber grundsätzlich würde ich meinen, man sieht schon, dass sich das alles besser einspielt. Also, dass die Spielerinnen besser verstehen, was der Plan ist und dass man sich auch untereinander besser einspielt und halt gerade so Spielerinnen wie Franzi Kett, wir hatten es ja eben auch schon angesprochen, also so eine Spielerin, finde ich, ist so ein Versprechen für die Zukunft, weil die ist jetzt schon so unfassbar gut und macht so viele gute Sachen, hat so viel Einfluss auf dieses Spiel und wenn wir ehrlich sind, vor ein paar Monaten hat das, glaube ich, keiner von uns kommen sehen, dass es diese Entwicklung so in diesem Tempo geben wird. Von daher, es gibt auf jeden Fall Aspekte, die finde ich super, super spannend und interessant. Und ja, ich denke schon, dass man sich gerne noch weiter wähnen würde, als es jetzt sich nach dem Spiel anfühlt. Aber ich finde, seit der EM sieht man Schritte in dem Prozess, wo wir von außen, glaube ich, besser verstehen, wo es hingehen soll, sozusagen die Reise.
Ich finde, man kann sich da auch erlauben, manchmal so in den gedanklichen Konjunktiv auch noch zu switchen und sich vorzustellen, wie wir jetzt reden würden, wenn diese Chancenverwertung nicht so furchtbar gewesen wäre. Also, wenn du jetzt das Final-Hinspiel nimmst und ich glaube, es ist jetzt nicht völlig unrealistisch zu sagen, das hätte 3-0 ausgehen können oder 3-1. Nehmen wir mal den Pfostenschuss von Esther in dieser starken Viertelstunde nach der Pause noch mit rein, sagen wir 3-1. Und dann noch mehr konjunktiv, wie wäre dann das Rückspiel ausgegangen? Aber ich finde, dass man diese eine klare Schwäche hat, die natürlich eklatant ist, aber ansonsten all diese positiven Dinge nehmen kann, die Jana gerade aufgelistet hat. Und ich glaube auch vor allem diese Einbindung von den Talenten und dieses Ausgleichen der Ausfälle, das ist schon sehr positiv. Und natürlich gilt immer noch das, was wir vorhin gesagt haben, dass es trotzdem noch sehr weit weg ist von dem Anspruch oder von dem, was eben gerade als Messlatte gilt. Aber in bestimmten Momenten ist es schon auf so einem Niveau. Und nehmen wir eine Clara Bühl, die ist in sehr vielen Momenten auf einem sehr, sehr hohen Niveau und verpasst dann halt am Ende wieder auch sich zu belohnen. Aber es gibt ja schon viele Ansätze, wo man sagen kann, die sind sehr gut. Und da bin ich auch bei Jana. Das ist schon nicht schlecht für 13 Monate Arbeit, glaube ich. Auch angesichts dessen, wie soll ich sagen, eine gewisse Unsicherheit schon da war. Mit dem Gedanken, okay, eine Hegering ist weg, eine Pop ist weg, eine Hut ist weg, eine Frums ist weg. Jetzt um mal die Spielerin zu nennen, wo man wirklich gesagt hat, okay, die haben einen Unterschied gemacht, die haben einen Einfluss gehabt, auch mit ihrer Aura, wie man immer so schön sagt. Und da hat sich eine neue Achse gefunden. Und es ist noch viel Arbeit, auch diese ganzen Fehler abzustellen und die Ballverluste und die Nervosität und halt auch kräftemäßig dahin zu kommen, dass das nicht mehr kommt. Aber ich bin voll bei Jana. Also ich finde, das ist schon keine schlechte Entwicklung, die jetzt seit dem Amtsantritt von Vücta vonstatten gegangen ist.
Und um den gedanklichen Konjunktiv vielleicht mal aufzugreifen, Vück hat es ja nach dem Spiel auch so ähnlich getan. Also er wurde danach gefragt, ne, wie sehr hat es sie denn noch in diesem Spiel geärgert, dass man im Hinspiel so viele Chancen vergeben hat. Und er hat dann gemeint, wir werden im Rückspiel genauso in das Spiel gestartet, wenn wir das 2-0 oder 3-0 gewonnen hätten. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube ihm das auch, weil es wäre ja dann auch erfolgreich gewesen und es war ja auch von der Spielweise im Hinspiel erfolgreich. Und da würde ich jetzt auch in diese positiven Aspekte mit reingehen, weil man sich immer vergegenwärtigen muss, okay, gegen welchen Gegner wurde da in zwei Spielen gespielt und wie viele Top-Nationen gibt es insgesamt auf der Welt und wo orientiert sich da Deutschland aktuell ein? Und wo war Deutschland schon vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren? Da haben wir jetzt 3 von 4 Halbzeiten gesehen, finde ich, wo Deutschland einfach gegen das Maß aller Dinge, England mag Europameister sein, aber das ist in meinen Augen immer noch eine Frechheit, da haben sie, finde ich, sehr gut performt. Und ich würde jetzt einfach auch mal die These aufstellen, gegen alle Mannschaften, außer gegen möglicherweise die USA oder Spanien, hätte das in Hin- und Rückspiel zu einem Sieg auch gereicht. So, das ist jetzt alles hypothetisch, aber wir sind ja beim gedanklichen Konjunktiv.
Nimm mal England noch mit rein, auch wenn du die jetzt offenbar nicht so sympathisch findest.
Aber. Okay. Ja, aber da sind wir ja auch wieder beim Anfang von Vück, ne? Ich meine, denk doch an das Spiel von Wembley, ne? Also da waren
sie noch ganz am Anfang. Was ja genau so war von der Spielart her. Da will er ja immer wieder zurück. Das ist ja sein Sehnsuchtsort, glaube ich.
Und es war ja auch, zumindest auch was das Ergebnis anging, erfolgreich so, ne? Deswegen, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir schon langsam so in Richtung Ende oder Fazit kommen, weil das so gerade alles so schön positiv und versöhnlich klingt.
Ich werde gleich noch einen Punkt machen, Noah.
Ja, warum hat Laura Freigang in den beiden Spielen überhaupt eine Minute bekommen? Was ist da los? Hat sie noch eine Zukunft im Nationalteam, Max? Sag mal was.
Nee, hat sie nicht. Aber das ist nicht das Thema. Also okay. Zumindest mit der aktuellen Leistung leider nicht. Das, was sie kann, wird gerade nicht gefragt. Also ich sehe das nämlich auch so und ihr wisst das auch besser noch als die Hörerinnen und Hörer, dass ich auch sehr optimistisch war vor diesem Finale, weil ich eben tatsächlich glaube, dass die Dinge, die Deutschland sich drauf geschafft hat, nämlich dieses aggressive Draufgehen, den Kniff mit Jule Brandt, die im Zentrum offensiv eine gute Rolle spielt und defensiv aber auch, also die hatte jetzt auch wieder einige gute Balleroberungen mit dabei, dass das gut funktioniert hat. Ich sehe aber noch, und damit schafft man es quasi, viele Gegnerinnen auf, wenn sie quasi nominell stärker besetzt sind, auf ein Niveau runterzuziehen und dann werden das so Cointoss-Games. Und ich finde, das macht Deutschland sehr gut. Worauf Deutschland aber damit verzichtet, ist Kontrolle jedweder Art. Und das konnte man, finde ich, auch in beiden Spielen gegen Spanien sehen. Es gab Phasen, in denen war Deutschland auch dominant und kontrollierend. Aber wie haben sie diese Kontrolle gewonnen? Eben immer über hohe Ballgewinne. Es war immer, das Pressing musste gut funktionieren und dann hat man sich Chance nach Chance erspielt und dann aber auch Standardsituationen daraus generiert, zweite Bälle eingesammelt und so weiter und so fort. Und das hast du in der Phase, in der es dann nicht mehr so lief, in beiden Spielen gesehen, dass dir das aber auch entgleiten kann. Denn zu dieser Kontrolle oder zu diesen Ballgewinnen gehört ja, dass sie nach Ballgewinn sehr vertikal spielen. Und A, stellen sich die Gegnerinnen da gut drauf ein und können das vielleicht im Verlauf eines Spiels auch ein bisschen besser. Und B, ist das Naturell von solchen vertikalen Pässen ist, dass sie in der Regel nicht ankommen, dass du da so einen Risikopass spielst. Und das hast du auch in beiden Spielen gesehen. Und darauf verzichtet Deutschland. Und ich finde das jetzt nicht schlimm, weil es hat gezeigt, in Spielen gegen Frankreich und in Spielen gegen Spanien hat das gereicht, um gute Ergebnisse zu erzielen. Und da muss man gar nicht in Konjunktiv gehen, da kann man auch quasi bei 0-0 und 0-3 bleiben, das ist trotzdem eine gute Bilanz. Ich finde aber zumindest erwähnenswert, dass da eben die zweite Ebene der Kontrolle, die du eben auch brauchen kannst gegen gewisse Gegner, dass die noch fehlt. Und das ist Kontrolle im Ballbesitz. Und das ist das, was Christian Wück ja auch angekündigt hat. Deswegen habe ich diesen O-Ton im Intro verwendet, wo er gesagt hat, wir wollen jetzt Schritte in die richtige Richtung gehen und dazu gehört eben Ballbesitz. Und ich will euch nur einmal kurz die Passquoten vorlesen der vier Offensivspielerinnen in der gegnerischen Hälfte. Und zwar in beiden Spielen. Clara Bühl, erstes Spiel 45%, zweites Spiel 29%. Nicole Anjomi, erstes Spiel 45%, zweites Spiel 33%, bei übrigens 3 Pässen. Jule Brandt, erstes Spiel 39%, zweites Spiel 39%. Selina Cerci, spätestens hier hätten wir es jetzt über sie gesprochen, erstes Spiel 29%, zweites Spiel 0% Passquote in der gegnerischen Hälfte. Und ich will damit jetzt nicht sagen, schlechte Spielerinnen müssen raus, ich will auch nicht sagen, schlechte Taktik, aber ich will sagen, um noch Kontrolle über was anderes als diese extreme Physis und Pressing und so weiter zu erlangen, da muss echt noch einiges kommen. Und dahingehend, finde ich, waren diese Spanien-Spiele richtig augenöffnend, weil man da gesehen hat, okay, da fehlt was und vielleicht auch sogar noch ein taktisches Element, was durch eine Spielerin, Laura Freigang hätte ich jetzt nicht genannt, aber eine Zielspielerin zum Beispiel, da fehlen natürlich auch einige, weiß ich, also Lea Schüller, dass die jetzt nicht mitkommen konnte, das ist da ein Fehler oder ein Problem gewesen, nicht ein Fehler. Aber das ist, also da haben sie schon noch viel zu gehen, obwohl sie in anderen Bereichen wirklich einen guten Schritt nach vorne gemacht haben. Aber Kontrolle durch Ballbesitz gegen Gegnerinnen, die gut verteidigen können, ich glaube, das ist noch ein Thema.
Ja, an der Stelle.
Vor allem, wenn... Ich sag ganz kurz, weil ich glaube, du hast eine längere Ausführung. Mein Gedanke war gerade nur bei dem, was du gesagt hast, Max. Vor allem, wenn der Bundestrainer selber sagt, die Athletik war ein Problem. Und du gehst über eine Spielweise, die in die Richtung geht. Also dann musst du natürlich gucken, dass du vielleicht diesen nächsten Schritt über ein taktisches Element noch gehst, wenn dann die Kraft ausgeht. Dass du sagst, okay, wir gehen erst voll übers Körperliche. Und wenn uns da die Körner ausgehen, dann wechseln wir.
Nee, ich wollte gar nicht lange ausführen. Ich wollte Max fragen, wie er die bei den Deutschen quasi jetzt die Pressing-Resistenz sieht, weil das war ja auch immer ein heftiges Problem. Würde da aber schon sagen, dass sie das besser hinkriegen grundsätzlich. Aber da würde ich gerne mal wissen, was du denkst.
Nee, das finde ich auch. Also Aufbauspiel ist viel besser geworden. Jetzt im Rückspiel hatte Ann-Kathrin Berger wieder ihre 2 berühmten Pässe mit drin, die sehr knapp waren. Aber es ging auch jeweils gut. Einmal hat sie dann die Chance ja selber pariert. Aber ich finde, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Mit Elisa Sens vor allem, die sich immer wieder aus dem Pressing rausdreht. Und weil sie die Außenverteidigerin jetzt nicht zu weit schieben, haben sie eigentlich auch eine ganz gute Absicherung. Also das finde ich ist gut. Der Ballvortrag aber eben dann ins Offensivdrittel. Das ist schon noch so ein Thema. Das funktioniert immer dann gut, wenn sie das Pressing so ausspielen können, dass sie quasi verlagern können. Wenn Ballfern ein großer Raum ist, da sind die super drin. Also Jule Brandt, die sieht das immer und die spielt da sofort rein. Also da kennt die gar nichts. Und das funktioniert ja dann auch sehr gut. Und im ersten Spiel natürlich haben sie da dann oft dann Clara Bühl gefunden. Das war von Spanien auch wirklich nicht clever, ausgerechnet Clara Bühl offen zu lassen. Und wir alle haben gesehen, was daraus wurde. Gefühlt 18 Chancen. Die aber leider alles so kleinere Chancen waren, weil es nicht ganz gut ausgespielt war. Aber ich finde, das Aufbauspiel, das ist besser geworden. Vielleicht hängt es auch beides miteinander zusammen, dass du ein bisschen tiefer postiert bist und deswegen im Offensivdrittel nicht so gut vorankommst. Aber im Offensivdrittel ist es halt sehr Dribbling-basiert. Wenn Jule Brandt ein Dribbling gewinnt, wenn Clara Bühl ein Dribbling gewinnt, dann passiert was. Und hin und wieder schaffen sie es mal vom Flügel kommend, so kleinere Doppelsteckpasskombinationen zu spielen. Aber mehr ist es noch nicht. Und da fand ich den Unterschied zu Spanien richtig krass. Spanien, die zeitweise 5 Spielerinnen in der zweiten Pressinglinie Deutschlands stehen hatten, die komplett an einer Perlenkette über den Platz verteilt war und die dann nur rein und raus in den Zwischenraum gegangen sind und nur darauf gewartet haben, wann sie mal angespielt werden. Und das hat auch bei weitem nicht so toll funktioniert bei Spanien, wie das schon manchmal funktioniert hat. Aber ich fand, dass man da schon einen deutlichen Unterschied gesehen hat und dass da auch so Spielerinnen wie Vicky Lopez, die auch mit 1000 anderen Mitteln erfolgreichen Fußball spielen kann, die hat das ganze Spiel über gemacht. Die ist nicht müde geworden, in den Rücken von Sjoke Nüsken zu gehen. Und in der ersten Hälfte hat sie da irgendwie 3 Bälle bekommen und in der zweiten Hälfte waren es aber schon 8. Und daraus ist dann was entstanden. Und sowas, glaube ich, muss sich bei Deutschland oder sollte sich meiner Meinung nach bei Deutschland auch entwickeln, dass wir das allein durch Positionierung manchmal haben.
Ja, durch Positionierung, aber da vielleicht auch eine Frage auf taktischer Seite an dich. Will Katja jetzt auch in diesen beiden oder in diesen 4 Nations League Spielen Jule Brandt beispielsweise etwas anders eingesetzt, ne, dass sie irgendwie dann aus einer tieferen Position kommen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Da habe ich mich aber nur gefragt, gerade was dieses kontrollierte Festsetzen in der gegnerischen Hälfte angeht, ob du da nicht tatsächlich dann vielleicht wieder manchmal so eine Spielerin bräuchtest, die gerade im Zehnerraum eine bestimmte Fähigkeit mitbringt, genau das zu tun. Vielleicht dann auch gepaart mit einer Stürmerin, die eine andere Physis mitbringt, ne? Und dann hast du auch andere taktische Optionen und dann kannst du das vielleicht auch stärker umsetzen als jetzt ohne ein Personal, das dir entweder A im Sturm mit Giovanna Hoffmann und Lea Schüler nicht zur Verfügung steht aus unterschiedlichen Gründen oder B du scheinbar so eine, sag ich mal, ja, Weltklasse-Zehnerin da aktuell eben auch nicht hast, weil ich will jetzt auch nicht auf Laura Freigang rumhacken, aber ich habe mir auch überlegt, okay, welche Spielerin könnte da denn reinkommen? Ich meine, eine Alara hat jetzt, die spielt nicht auf der Zehn, aber die hat jetzt auch gar keine Minute bekommen. Die wäre zum Beispiel eine, die ja vielleicht perspektivisch auch eine Selina Cerci da auf rechts dann auch da nochmal Konkurrenz machen könnte. Aber ne, wie löst du dieses Problem dann? Also wer kann auf dieser Zehnerposition denn dann das so spielen, wie wir uns oder wie der Bundestrainer sich das wünschen würde? Und da hast du dann wieder ein Problem, was die Personenauswahl angeht.
Ich glaube, da hat er sich ja auch bewusst gegen entschieden. Und ich finde, aus guten Gründen. Bei der EM haben sie noch ein klassisches 4-2-3-1 gespielt. In den meisten Offensivphasen. Und da ist die eine Zehnerin oft untergegangen und hatte nur dann gute Momente, wenn es so gegenläufige Bewegungen gab in die letzte Kette rein. Und deswegen spielen sie ja jetzt im Ballbesitz quasi mit zwei Achterinnen oder zwei Zehnerinnen, je nachdem, wie man das definieren will, ist eigentlich egal. Also Sens sichert ab und Nüsken soll ja nach vorne schieben, neben Jule Brandt. Und damit hast du auch ein Element der Gefahr, das aus der Tiefe kommt. Das funktioniert auch immer wieder ganz gut. Sie brechen auf dem Flügel durch, da haben sie ja auch die entsprechenden Spielerinnen, die das hinbekommen. Und dann hat diejenige Spielerin nicht nur die Spitze als Passoption, wenn sie irgendwie in den Strafraum reinpassen will, sondern aus dem Hintergrund müssten Brandt und Nüsken schießen, denn die schießen dann eben auch in den Strafraum rein. Also ich finde, dass man, also ich glaube, die Frage ist schon beantwortet und deswegen habe ich eben auch so gesagt, dass Laura Freigang gerade keine Rolle spielt. Das hatte nichts mit ihrer Leistung zu tun, sondern weil ich glaube, jetzt aktuell Stand Dezember 2025 will das Christian Wück mit seinem TrainerInnen-Team anders lösen. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber es sind, da liegt halt noch ein offenes Thema. Und ich weiß, dass ich jetzt auch wieder Nörgler 2000 klinge. Aber ich kann auch nicht an solchen Passquoten vorbei. Es tut mir leid. Also das muss ich dann schon auch zumindest einmal erwähnen, auch wenn ich finde, dass sie gute Spiele gemacht haben. Aber das ist kein gutes Niveau leider.
Aber wir sind doch auch dazu da, um zu kritisieren.
Ja, klar. Ich weiß nur, ich bekomme das mal vorgeworfen von den HörerInnen, dass ich so kritisch bin.
Die Bundestrainer Wück und Nagelsmann, die sagen immer auch, wir Journalisten, wir sind auch dazu da, ja, gute Stimmung zu sorgen. Und wir müssen alle an einem Strang ziehen, Anna. Das musst du auch wissen, ne?
Entschuldigung, das habe ich vergessen, ja, dass das eigentlich unsere Aufgabe ist.
Richtig. Genau, wir sitzen ja alle in einem Boot. Aber dann lass doch.
Den Satz habe ich mir gerade verknüpft.
Ja, ich habe ja nun Julian Nagelsmann zitiert. Ich würde das ja nie selbst sagen. Aber dann lass doch dieses Boot in den Hafen bringen. Wir haben jetzt 10 Länderspiele gesehen in diesem Länderspieljahr. Wir haben sie begleitet. Es hat auch unheimliche Freude gemacht, mit euch das zu tun. Und jetzt will ich euch noch die letzte Möglichkeit geben für so ein Kalenderjahresfazit. Anna, wenn du magst, dann darfst du gleich beginnen. War es deiner Meinung nach ein gutes Länderspieljahr und mit welchen Gedanken blickst du jetzt dann auf das nächste Länderspieljahr? Geht dann gegen Slowenien und Norwegen weiter im März?
Ich finde, es war schon geprägt von Auf und Abs, aber sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Es gab sehr viele gute Geschichten zu erzählen in diesem Fußballjahr. Und ich wiederhole jetzt nicht die Punkte, die wir zur Entwicklung dieser Mannschaft in diesem Jahr vorhin schon aufgezählt haben, aber das, finde ich, war schon sehr prägend. Die Entwicklung und die EM natürlich, die kämpferische Leistung, die man da gesehen hat, diese Willenskraft, und das, finde ich, war schon sehr erfrischend zu sehen, was davor öfter in Worte gepackt worden war, nämlich, dass ich diese Mannschaft gut versteht, und das kann man jetzt als was Beiläufiges halten, aber ich finde, es macht auch immer mehr Spaß, die Spiele von der Mannschaft zu sehen, wo man merkt, die harmonieren auch und die wollen auch zusammen, und das ist, glaube ich, auch was den Spielerin viel Kraft gegeben hat, diese EM-Erfahrung zu sehen. Die eine ist für die andere da und das klingt jetzt immer so ein bisschen kitschig, aber ich glaube schon auch, dass das ein Element ist, was dann fußballerisch wiederum helfen kann. Und auf die Fortsetzung dieser Entwicklung bin ich schon gespannt. Das nächste Jahr fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an, weil man es ja auch als Reporter gewohnt ist, dass so Jahr für Jahr jetzt immer ein Highlight da war und das war so das neue Normal. Ah ja, dieses Jahr war WM, nächster ist Olympia und dann kommt wieder, also so. Und das fühlt sich jetzt ein bisschen leer an, der Kalender. Aber im Sinne der Entwicklung ist es sicherlich, weil jetzt in gewisser Weise mehr Ruhe da ist, auch wenn natürlich mit der WM-Quali schon eine Aufgabe da ist. Aber ohne jetzt den Gegnern zu nahe zu treten, da denke ich, wenn die Entwicklung fortgesetzt wird, dann sollte im März keine böse Überraschung zum Jahresstart kommen. Aber wer weiß.
Jana, was sind deine Gedanken?
Ich bin da sehr eng an Annas Gedanken und Überlegungen, weil ich finde, es ist insgesamt halt mit dieser EM, die war ja auch so von Widerständen und Rückschlägen geprägt. Das ist halt irgendwie super schwer, das irgendwie so mit einem roten Faden sozusagen zu versehen. Also man kann das immer nur so mosaikstückchenmäßig zusammenpuzzeln, so nach und nach. Also klar, also stimmungsmäßig, was dass so diese Teamchemie auf jeden Fall da ist, das ist, glaube ich, ja, das steht außer Frage. Ich würde schon sagen, dass sie ein Fundament gebaut haben, mit viel Arbeit und trotz vieler Rückschläge, die da reingespielt haben. Aber ich bin mal gespannt, was das jetzt fürs nächste Jahr bedeutet, weil ihr habt die Pflichtspiele in der WM-Quali angesprochen, da kannst du dir deine Gegner halt nicht aussuchen, da musst du nehmen, was du kriegst. Es geht um Ergebnisse. Muss man halt schauen, wie sie es angehen und ob sie da die Entwicklung weiter in den Vordergrund stellen, weil man schon Richtung WM27 denken möchte. Das wird echt spannend zu sehen, wie das ist, weil wir hatten das wirklich, ne, Jahr für Jahr irgendwie so ein Turnier, auf das man hingearbeitet hat, also wir auch, aber vor allen Dingen auch das Nationalteam. Jetzt hätte man so ein bisschen vielleicht mehr Raum für Entwicklung, wenn man es will. Von daher, ich bin mal gespannt. Also Christian Wück hat heute auch nochmal über Scouting gesprochen, über das sie verschärfen wollen oder verbessern wollen oder verbreitern wollen, wie auch immer, dass sie es gucken wollen, wer passt noch gut rein. Und wenn ich mir halt, wie gesagt, Franzi Kett und Carlotta Wamser anschaue, die ja beide jetzt nicht sich über ganz viel Vereinsfußball sozusagen in diese Mannschaft gespielt haben, sondern weil Leute da was gesehen haben. Und in beiden Fällen würde ich sagen, sie haben, das war zutreffend, was sie gesehen haben. Jetzt muss man es halt noch, ja, weiter rauskitzeln. Das sind so Sachen, wo ich halt denke, okay, wenn das noch ab und zu noch mit anderen Spielerinnen funktioniert, dann, du musst den Pool irgendwie vergrößern, weil das ist halt so ein bisschen das Problem, so, weil diese Verletzungsproblematik wird, glaube ich, leider, und so weiter begleiten. Also ich glaube, wir haben alle den Tag verflucht, als Lena Oberdorf sich das zweite Mal dieses vermaledeite Kreuzband gerissen hat. Es wird weiter eine Rolle spielen, leider, glaube ich, in der nächsten Zeit. Von daher, du brauchst mehr Tiefe in diesem Kader. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was Christian Wück immer wieder andeutet. Er ist dann selber ja nicht so ganz zufrieden und sagt, wir sind nicht auf allen Positionen so stark besetzt, wie er das gerne hätte. Aber gut, ist kein Wunschkonzert, aber wenn man da auch zusammen mit den Vereinen halt im Austausch ist und guckt, was kann man sozusagen an Optimum entwickeln und was sieht man in Spielerinnen und so, finde ich, das ist eine sehr spannende Phase und ich hoffe, sie nutzen das nächste Jahr dann entsprechend. Also ich habe jetzt leider mehr über das nächste Jahr als über das vergangene Jahr gesprochen, aber war so ein bisschen Mischmasch.
Beim SED geht einfach der Blick immer nach vorne. Das haben wir schon verstanden. Jana, ich meine, man hat ja mit der neu geschaffenen, jetzt inzwischen nicht mehr ganz neuen U23 tatsächlich ja auch ein bisschen einfacher die Möglichkeit, den Pool zu erweitern. Vielleicht könnte das schon ein Hinweis darauf sein. Also zum Beispiel Larissa Mühlhaus wieder getroffen jetzt gegen Frankreich. Das sieht ganz gut aus. Über das U19-Ergebnis der deutschen Frauen heute gegen Spanien, das 0-5, da breiten wir ansonsten den Mantel des Schweigens. Es ist vielleicht auch nicht die einfachste Situation, gerade um Bundestrainer zu sein. Noah, was sind deine Gedanken?
Ja, gut, ich meine, Stichwort U23, da kommen natürlich auch dann möglicherweise in naher Zukunft Spielerinnen vom VfB Stuttgart für die Nationalmannschaft in Frage.
Was er natürlich hat nur es wieder geschafft, Leute, positiv, auf den letzten Metern.
Was da. Natürlich nur positiv für die deutsche Nationalmannschaft sein kann. Nein, aber ich möchte euch jetzt auch nicht mit einem großen Rückblick über das vergangene Jahr langweilen und habe stattdessen mir mal kurz die Mühe gemacht, zu gucken, was denn exakt ein Jahr vor dem Spanienspiel war, nämlich am 2.12.2024, und da hat Deutschland mit 1-2 gegen Italien in Bochum verloren, mit Laura Freigang auf der 10, Felicitas Rauch auf links und Sarah Dorsun in der Innenverteidigung. Und ich finde, das zeigt ganz gut, was sich doch in diesen 12 Monaten getan hat und auch verändert hat. Und ja, ich freue mich auch auf das kommende Jahr, auch wenn ich es immer so ein bisschen schade finde, wenn es eben kein großes Turnier gibt, auf das man sich freuen kann. Klar, bei den Männern schon, aber bei den Frauen jetzt nach wirklich 4 Jahren am Stück mal nicht. Ist aber auch, und das wurde bereits gesagt, vielleicht auch mal gar nicht so schlecht, um nicht diesen ständigen Fokus, den wir ja in Deutschland sehr oft haben, immer turnierorientiert zu denken, sondern dass man wirklich da perspektivisch an die Sache rangehen kann. Und Wück hat es ja gesagt, er freut sich auf die Nations League-Saison und vielleicht sollten wir es ihm gleich tun und das einfach auch machen.
Sehr schön.
Und eine große Frage, die aber womöglich, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, gar nicht mehr so weit entfernt ist, die Antwort, ob Ann-Kathrin Berger weitermacht oder nicht. Mhm. Und da hängt, glaube ich, dann auch die Größe der Entwicklungsfrage ab. Wenn auf der Torposition quasi so eine große Veränderung noch kommen sollte, dann wiederum ist, glaube ich, eine Pause im Turnierkalender ganz gut. Aber Jana, wir haben in der Mixed Zone gehört, Ann-Kathrin Berger klang jetzt eher nicht so, als ob sie zwingend im Nationalteam aufhören wollen würde, sondern eher so, als ob sie eigentlich noch Bock hat und aber niemand diesem Gespräch, was noch mit dem Bundestrainer und mit Torwarttrainer Michael Fuchs aussteht, vorweggreifen wollte. Aber ich wäre mal vorsichtig zuversichtlich, dass sie weitermacht.
Ja, sehr schön, haben wir das Thema hier nämlich auch noch kurz mit drin. Und ich glaube, das ist, wäre auch tatsächlich so mein Fazit. Ich versuche, möglichst wenig zu wiederholen von dem, was ihr gesagt habt. Aber wirklich, wir haben interessante neue Spielerinnen gesehen, wir haben interessante Lösungen gesehen. Und ich persönlich habe auch einen Wandel in der Kommunikation von Christian Wück wahrgenommen. Ich finde, dass er nach der EM lockerer war im Umgang mit uns und der Öffentlichkeit. Natürlich immer noch sehr emotional und vielleicht auch manchmal drüber. Also wir haben jetzt den Handschlag nach dem Spiel in Kaiserslautern nicht thematisiert. Wollen wir jetzt auch nicht, müssen wir jetzt kein Thema draus machen. Aber vielleicht ist es manchmal auch drüber. Aber insgesamt habe ich zumindest den Eindruck bekommen aus den Pressekonferenzen, die ich gesehen habe und an denen ich zum Teil ja auch teilnehmen konnte, dass er auch klarer sieht, in welche Richtung es gehen soll, dass dieses Ziel klar definiert ist und dass es jetzt aber zum ersten Mal, weil es jetzt eben nicht um ein Turnier geht, nur rein an Ergebnissen gemessen wird, sondern jetzt, vor allem jetzt dann mit Blick in die Zukunft, muss man natürlich die WM-Qualifikation schaffen, das ist völlig klar, aber bei allem Respekt für die Gegnerin, das muss auch einfach gemacht werden in dieser Gruppe und ich glaube, zum ersten Mal kann man sich aber von diesem Ergebnisdruck vielleicht so ein Müh lösen und kann eben sich auch andere Ziele setzen. Haben sie vorher auch schon gemacht, das weiß ich, aber es war eben immer mit dem Blick auf die EM und den EM-Titel. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sich das jetzt dann ausgestaltet, 2026.
Max, und am Ende macht Wück alles richtig, das Team alles richtig und Deutschland verliert 2027 im Maracanã gegen Spanien mit 0-1.
Aber wenn wir alles richtig gemacht haben, sind wir alle 4 dort. Wer weiß, ich möchte es nicht komplett ausschließen.
Das sind doch gute Aussichten.
Also gibt da durchaus Planungen. Schauen wir mal. Aber jetzt sollen sie sich erstmal qualifizieren und dann gucken wir weiter. Ihr drei, es hat so große Freude gemacht. Teil dieses erfolgreichen Länderspieljahres war auch, dass wir in dieser Konstellation so oft sprechen konnten. Ganz herzlichen Dank an Jana Lange vom Sportinformationsdienst, an Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung und an Noah Platschko vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich danke euch dreien, hat große Freude gemacht.
Umgekehrt auch vielen Dank an dich, Max, für die Moderation. Und dass es so viel Spaß macht, liegt ja auch an dir.
Ach, genau, die Tour.
Dankeschön. Okay, jetzt müssen wir Schluss machen, sonst wird's mir hier alles zu viel. Also ich danke euch und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, alles im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige finanzielle Unterstützung. Ihr erfahrt in der Podcast-Beschreibung und in der Videobeschreibung, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Geht auf allen erdenklichen Wegen. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Lenhard, bei Robin Gude, bei Florian, bei 00 Klinge, bei Andi und bei Dirk B. Sie alle haben uns nicht nur etwas zukommen lassen, sondern haben sich auch registriert als SupporterInnen. Wie das alles geht, erfahrt ihr auf rasenfunk.de/supportersclub. Und generell würde ich mich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns nicht nur monetär unterstützt, sondern auch dadurch, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder zu anderen, dann geht doch sehr gerne auf mitmachen.rasenfunk.de und abonniert doch gerne auch die anderen 4 Feeds des Rasenfunks, denn wir machen ja wirklich 4 Programme zu allen möglichen Fußballspielen. In diesem Sinne, danke für eure Treue in diesem Länderspieljahr und bis bald. Macht's gut.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.